Herzlich willkommen bei
«Techbau Mächtel», dem Schweizer Tech-Podcast.
Herzlich willkommen zur Folge 191 mit mir, Philipp Rüegg, mit dem Florian Bodoki.
Hallo zusammen.
Dem Samuel Buchmann.
Hallo miteinander.
Und dem Domagoj Belancic.
Hallo.
Ja, wieder in einer munteren Runde. Zusammen haben wir auch ein lässiges Programm, wie ich hoffe. Und wir fangen dann an mit den News. Und dort geht es um Emulatoren. Und zwar primär den Yuzu. Tun wir uns gerade einig, wie man den ausspricht? Yuzu, oder?
Yuzu, ja.
Okay. Sehr gut, ja.
Der Flo sagt wieder Yuzu.
Ja, ganz bestimmt.
Denk einfach an die japanische Zitrusfrucht und wie sie Japaner würden aussprechen. Die würden nicht Yuzu sagen.
Vielleicht musst du es auch gar nicht merken, weil Milton ja eigentlich schon gleich nicht mehr gibt. Aber über das reden wir später.
Es gibt ja immer noch Soße basierend auf dieser Frucht.
Ah, voilà. Also, über MacBook Air und über einen Apple-Buße, der mit Spotify verbunden ist. Dann im Big Screen reden wir über Mr. und Mrs. Smith, über True Detective Season 4, was auch immer. Und in der Spielecke über Unicorn Overlord und Manic Mechanic.
Zwei hure geile Namen, finde ich.
Super. Ja. Zwei völlig unterschiedliche Spiele. Das eine ist ultra lang und das andere klein und kompakt. Ja, also komm, dann fangen wir an mit den News.
News. News aus der Tech-Welt.
Emulatoren, das grosse Thema aktuell. Der Yuzu, ein Switch-Emulator, hat sich unfreiwillig mit Nintendo angelegt. Und dort ist es zu einem Rechtsstreit gekommen und dort ist auch schon ziemlich schnell ein Ergebnis rausgekommen und das könnte möglicherweise weiterreichende Folgen haben. Domi, du hast dort das angeschaut, was dir genau passiert ist.
Ja, genau. Letzte Woche hat Nintendo nämlich Yuzu verklagt, beziehungsweise das Unternehmen hinter Yuzu, Tropic Haze heissen die. Ich wollte immer sagen Tropical Freeze, wenn ich den Namen sage, so wie das Donkey Kong Game, aber das Tropic Haze heissen sie. Sie sind letzte Woche verklagt worden und Emulatoren oder der Yuzu-Emulator, für die, die es nicht kennen, vielleicht noch ganz schnell Abriss, der Emulator ermöglicht dir Switch-Games unabhängig von Switch-Hardware zu spielen, grundsätzlich. Also du kannst nachher Switch-Games auf dem PC, Mobile, also Android, iOS bin ich mir nicht sicher. Aber
das weiß ich gar nicht.
Android sicher. Gar nicht. Und Linux-basiert, das heisst auch auf dem Steam Deck, hast du Switch-Games können spielen. Und die sind letzte Woche verklagt worden von Nintendo und der Anklageschrift ist gestanden, dass sie Software herstellen, die Piraterie in kolossalem Ausmaß ermöglicht.
Das ist kolossalem Ausmaß.
Ich liebe die Formulierung, so hure dramatisch in der Anklageschrift, kolossales Ausmaß. Und begründen tut Nintendo die Aussage oder die Beschuldigung unter anderem, es hat ganz viele Punkte in der Anklageschrift, aber einer, wo wie besonders aufgefallen ist und diskutiert ist worden, dass letztes Jahr The Legend of Zelda Tears of the Kingdom noch vor Release, 12. Mai oder 14. Mai, wenn auch immer das war, zwei Wochen vor Release ist es geleakt und es ist illegal über 1 Million Mal abgeladen worden. Und Yuzu war halt eines von diesen Tools, die dann genutzt wurde, um das zu spielen vor Release. Und Nintendo argumentiert auch, dass Yuzu bzw. die Entwickler hinter Yuzu den Leuten Tools in die Hand geben, wenn auch indirekt, damit sie die Games illegal herunterladen können oder damit sie die Games selber von ihrer eigenen Cartridge, wenn du sie gekauft hast, auf dem PC können dampen und auf dem PC spielen. Und auch das ist so ein Ton im Auge von Nintendo.
Und Sebi wäre aber legal, oder auch nicht?
Also Yuzu selber?
Nein, wenn du deine eigenen Games oder quasi emulierst, ist das auch nicht legal? Okay. Also,
das ist umstritten. Also sorry,
Aha. Flo, du hast dich mit den rechtlichen Hintergründen oder mit dem Präzedenzfall von früher, hast du dich intensiver auseinandergesetzt. Was ist da gewesen?
Genau, also prinzipiell ist das umstritten, weil Nintendo sagt auch in ihren AGBs, auch wenn du das Game kaufst, dann hast du nur das Recht dir erkauft, das Game zu zocken dort, wo es dafür vorgesehen ist. Aber wo und wenn und wie, das bestimmt nach wie vor der Hersteller. Das ist so ihr Statement. Dem entgegen steht ein Gesetz, wo zumindest in den USA gibt, ist, dass du darfst deine Software, die du gekauft hast, für private Zwecke backuppen. Und im Speichermedium steht dir noch frei. Also du kannst ja dir dir keine Firma sagen, hey, du darfst es nur auf die Cartridge-Backup oder nur auf den Memory-Stick oder weiss nicht was. Darum ist das ein bisschen umstritten. Aber zu dem Punkt ist es ja gar nicht
erst gekommen. Oder das habe ich bei dir, glaube ich, mal gelesen, dass man ja bei uns auch auf Software zu eigenen Zwecken...
Mhm. In der Schweiz ist das auch so,
bei uns ist es noch einmal anders, gell? Also bei uns ist es ja so, dass du, beziehungsweise bei Software nicht, sondern bei Film und Games
und
Musik. Film und Serie und Musik, sorry.
Genau, das Abladen von Games ist auch in der Schweiz illegal und einfach nur Musik und Filme theoretisch, genau.
Ja.
Und aber es hat ja scheint in den USA mal einen Präzedenzfall gegeben, oder, wo nachher wie klar ist, okay, also es ist legal, deine eigenen Games zu sichern, aber dann muss man sagen, das ist schon ein Zeitchen her. In der Zwischenzeit haben sich auch die Schutzmassnahmen geändert, oder wo Nintendo jetzt zum Beispiel im Verkauf der neuen Games implementiert hat. Und es ist unklar, wie es wäre, wenn es jetzt zu einem Gerichtsverfahren wäre gekommen, ob das immer noch so entschieden wäre worden, dass es legal ist, deine eigenen Games zu dumpen und auf einem Emulator zu spielen. Das ist unklar, aber es ist ja gar nicht zu einem Gerichtsverfahren gekommen, weil ein paar Tage später haben sich die beiden Parteien geeinigt. Und Yuzu, beziehungsweise eben das Unternehmen hinter Yuzu, verpflichtet sich, Nintendo 2,4 Millionen US-Dollar Schadenersatz zu zahlen. Und es ist den Entwickler ab jetzt untersagt, Yuzu oder den Quellcode von Yuzu in Zukunft irgendwo anzubieten, die Software zu vermarkten oder irgendeiner Art und Weise weiterzuentwickeln. Und Yuzu muss alle Website-Domains sowie Informationen zur Yuzu-Entwicklung, die eingesetzten Software-Tools und modifizierte Hardware an Nintendo übergeben. Das heisst, Yuzu ist eigentlich wie weggebrannt worden. Das gibt es also, wie nicht mehr.
Komplette Kapitulation, oder?
Komplette Kapitulation, genau. Ja. Ohne dass es zu einem Gerichtsverfahren ist gekommen. Die Entwickler haben ein Statement veröffentlicht, das sehr lustig ist, weil es einfach so tönt, als wäre irgendein Nintendo-Lawyer mit einer Waffe dort gestanden, wo sie das Statement geschrieben haben. So, das schreibt ihr jetzt Wort für Wort so ab, sonst kommt es nicht gut für euch. Und dort drin steht halt dann einfach genau das, oder, wo in der Anklageschrift angedeutet ist worden. Sie geben zu, dass ihre Software benutzt ist worden für Piraterie und es tut ihnen leid, es war nie ihre Absicht gewesen und so weiter und so fort. Und was aus dem Statement heraus auch klar ist worden, dass der zweite Emulator, der das gleiche Team entwickelt hat, der 3DS-Emulator Citra, dass der auch eingestellt wird. Und das ist recht krass, weil das ist eine Anklageschrift, ist dann nie erwähnt worden, ich habe es auch nie gefunden, also ist wirklich nie namentlich erwähnt worden, aber weil es im gleichen Team ist und weil sie nicht mehr weiter an Emulatoren dürfen arbeiten, muss da offiziell eingestellt werden und gelöscht werden aus dem Internet sozusagen.
Ja, was dort sonst passiert wäre, ist einfach, nachdem sie jetzt die Vergleichszahlung geleistet haben, wäre Nintendo in einem halben Jahr nochmal gekommen wegen Citra und dann hätten sie nochmal ducken müssen. Also,
aber eben nicht, das weiß ich natürlich nicht, weil der Punkt ist dass die ganzen Emulatoren, eben das ja wie du es angetönt hast, es hat ja mal die gegen PlayStation mindestens eine gegeben, gegen Nintendo hat es auch schon solche gegeben, wo dann die verloren haben, weil eben weil der Emulator und so ist einfach so der aktuelle eben das Gesetz, wo eben nicht, das hat niemand sozusagen bis das Ende geführt, die Klagen, oder? Zum wirklich mal alles genau herausfinden. Mhm. Aber so die Situation, wie sie jetzt ist, gilt Emulatoren gelten gemeinhin als legal in den meisten Ländern.
Ja.
Und eben aber die, was jetzt eben hier vor allem der Case ist, sozusagen, wenn du ihr System hackst, oder? Also ihre, die Schlüssel, die du amigs brauchst, zum deine Games dann spielen oder die BIOS. Früher ist es vor allem um die BIOS gegangen. Wenn der Emulator das eben auch übernimmt, das BIOS sozusagen liefert. Mhm. Und diese zwei Sachen sind dann vor allem die, wo das Problem sind und sind es eben offenbar auch bei Yuzu gewesen, weil die haben das eben auch gerade gemacht, oder? Bei vielen Emulatoren ist es einfach so, bring your own BIOS.
Aber das heisst, das ist ja bei Yuzu auch so gewesen. Auch so gewesen.
Ja,
grundsätzlich, aber sie haben in ihrem Disc, ihrem Patreon, haben sie natürlich verschiedene Tiers gehabt. Genau. Da haben sie das sozusagen Supportleistungen geliefert. Ich glaube, bei ihnen,
du musst es selber machen, aber wir sagen dir ganz genau wie.
Genau, und halt auch das Problem, der Patreon-Account, oder? Sie haben von dem profitiert, sozusagen, dass sie dir Anleitungen haben gegeben, wie du es machst. Mhm. Und sowieso, sobald du von irgendetwas profitierst, was mit einer Nintendo-IP zu tun hat, mach das einfach nicht.
Nintendo ist Nintendo.
Genau. Man hat auch so alte Discord-Nachrichten gefunden, die anscheinend so wie bewiesen haben, dass die Entwickler selber im Vorfeld, bevor das Games veröffentlicht wurde, illegale Kopien verbreitet hat, unter dem Entwicklerteam, um sicherstellen, dass die Games zum Release oder sogar vor Release im Emulator sauber laufen. Und das ist auch so ein Punkt, wo man munkelt, das ist vielleicht auch wieso, dass sie da nicht ins Gerichtsverfahren haben wollen gehen, weil das hat man dann herausgefunden und die Konsequenzen von dem wären noch viel schlimmer gewesen als die 2,4 Millionen US-Dollar, die sie jetzt haben müssen zahlen. Sehr wahrscheinlich. Und eben, der zweite Punkt, der Patreon-Account, oder? Sie haben 30.000 Dollar monatlich durch einen Patreon-Account Profit gemacht. Und die Anzahl an Leuten, die ihnen etwas zahlt haben und die Anzahl an Dollar, die sie bekommen, sind massiv gestiegen um die Zeit, wo Tears of the Kingdom piratiert wurde. Und darum, es ist so wie, es gibt wieder einen Zusammenhang und es wäre wahrscheinlich relativ einfach zum Beweisen gewesen, das, was Nintendo in der Anklageschrift tut behaupten. So. Und darum haben sie wahrscheinlich gefunden, hey, das können wir uns nicht leisten oder das wäre wahrscheinlich auch ein langer Prozess geworden, der viel Geld kostet. Und darum haben sie lieber die 2,4 Millionen Dollar nehmen und einfach alles löschen, anstatt jetzt da irgendwie noch Konsequenzen mit sich tragen, die viel gravierender wären für individuelle Personen vielleicht auch.
Vor allem, wenn sie es selber gar nicht zahlen müssen. Also es ist ja ein LLC, oder? Es ist eine Limited Liability Company. Und das heisst, die Firma haftet, oder?
Also, ja, also quasi GmbH.
Und das heisst, die haben das Geld ja gar nicht. Also hast du mit diesen 30.000, die haben nie 2,5 Millionen. Und das heisst einfach, sie sozusagen, wenn ich das verstanden habe, die sind einfach weg. Sie werden einfach kein Geld mehr machen. Alles, was sie verdient haben damit, müssen sie vermutlich, wo die Firma hat.
Genau,
ja. Ich weiß nicht genau, wie das wird jetzt abgeben. Aber für Nintendo geht es ja einfach darum, und das hat man ja jetzt schon gemerkt, das hat ja schon krasse Folgewirkungen, oder? Das sind ja schon andere Emulatoren, was ist der eigentlich, ein Gameboy oder so, wo einfach, der kostet jetzt gerade nichts mehr.
Der DS-Emulator ist, glaube ich, der jetzt nichts kostet.
Ja, einfach, genau, und das ist sozusagen, jetzt muss man überlegen, was sind die Folgen davon, weil in all den Emulatoren ist immer so, schwebt sozusagen das Damoklesschwert, oder, wo, ich glaube, für beide, für die Emulatorenindustrie, oder, weil, wenn mal jemand wirklich das vor Gericht zieht, endgültig, und dann gibt es so einen Präzedenzfall, wo man sagt, Emulatoren illegal, oder, das wäre dann für Branchen halt schon noch krass, weil, jetzt geht es nicht darum, ich rede jetzt nicht von Switch-Games, das ist von Zeugs emulieren von Games, wo du das sonst spielen kannst, sondern gerade 3DS zum Beispiel, weißt, Nintendo schaltet den Store ab, du kommst die Games nur noch physisch über und es gibt eigentlich wie keine Möglichkeiten, oder? Und Emulatoren sind dann wirklich so für Archivierungen von Games eigentlich schon noch nützlich, weil auch oft wird der Hersteller vom Game gerne das Spiel nochmal rausbringen, aber ich kann es nicht, weil Nintendo Plattform sozusagen sperrt. Zum Beispiel bei Mega Man hat es mal auch so Remakes gegeben und die haben das wirklich erst gemacht, wo Digital Eclipse, die Firma, gemacht hat, wirklich so einen mega umständlichen Umweg gefunden hat, wo aber wirklich nichts irgendwie von Nintendo irgendwie in Berührung kommt, sozusagen, dass sie wirklich sagen, okay, fein, raus. Dann haben sie es erlaubt, weil die einfach alle Schiss haben. Und das ist schade, oder? Weil die Hersteller sind nicht sehr gut damit ihrem Games archivieren, oder? Das ist nicht wie bei Filmen, wo du einfach nur die ältesten Huren Filme kannst schauen kannst.
Ja, absolut. Und das ist schon ein einzigartiges Problem in der Gamesbranche, oder? Dass die Medien, die wir konsumieren, so abhängig sind von Hardware, die sie drauf konsumiert werden. Ich meine, in einem Fall von einem Buch ist es nicht so, dass du scannst ein und kannst überall lesen, was du willst. Und die Games sind halt wirklich konzipiert für gewisse Hardware. Die Hardware wird obsolet oder das Ökosystem rund um die Hardware wird obsolet und Games verschwinden. Und darum, das ist so ein bisschen, darum regt mich die ganze Geschichte so ein bisschen auf, weil eigentlich so Game Preservation und schauen, dass die Games nicht verschwinden und immer noch spielbar sind, auch in 10, 20, 30 Jahren, das ist eigentlich etwas sehr Wichtiges und Emulatoren sind von dem her etwas sehr Wichtiges. Ich finde aber genauso, wenn so Projekte wie Yuzu, das schadet doch einfach am Ganzen. Schlussendlich, es ist so klar, dass Nintendo das wird machen. Es ist so klar. Wenn es nicht, wir kennen das Unternehmen, wie hart sie vorgehen, wenn es um ihre intellektuellen Properties geht. Und wenn du so nah an der Sonne fliegst, ist wie klar, dass du das dich verbrennst und dass du abstürzt. Gerade bei Nintendo. Und ich finde es eben schade, dass dann auch so etwas wie Citra in Mitleidenschaft gezogen wird, oder? Ein Emulator, der absolut gerechtfertigt ist, finde ich, eben weil der 3DS nicht mehr aktiv bedient wird von Nintendo, weil der Shop geschlossen ist. Aber ich finde, Emulieren von aktuellen Konsolengames Das ist einfach unnötig.
Aber nein, allem, aber ich finde, ich weiss, was du meinst. Du hast recht mit dem, dass es der Scheissdreck ist, dass die zum Kaufen gibt, oder? Und es ist genau. Klar unfair gegenüber dem Hersteller, sozusagen, wenn du es ihm das Zeug klaust, oder? Aber eben, das weiss man natürlich eben auch nicht genau, wie viel würden sie tatsächlich verlieren, oder?
Klar, ja, aber das ist ja Nintendo egal, weil sie sehen, Millionen Mal abgeladen worden, oder der müssen sie ja wie irgendetwas machen, oder? Das ist so
völlig.
Logisch.
Ich wollte nur sagen, ich finde ein Projekt schon auch jetzt geil, auch wenn es möglicherweise eben, wie sich jetzt zeigt, vielleicht kann es nicht existieren, solange Nintendo einfach da streng drauf schaut. Aber geil finde ich halt Emulatoren gleich auch von aktuellen Sachen, weil es einfach ein cooles Bastelding ist, du kannst das Zeug am PC spielen und von dem Aspekt ist irgendwie geil und es ist schade, dass das nicht möglich ist. Also weißt du eben, eigentlich ist es ja möglich. Es gibt ja noch diverse andere Switch-Emulatoren. Und zum Beispiel der Name vergessen, der heisst. Und der macht es eben nicht so.
Der Ryujinx heißt
es. Genau. Der tut halt auch überhaupt nicht über das Reden, über das Ganze.
Das ist das Problem mit Kommunikation.
Der hat keine Community meinen oder was?
Nein. Der Discord kommt jetzt nicht mehr rein. Der ist jetzt nur in
der. Sicherheitshalber.
Nein, aber sie haben dort auch nie dir direkte Tipps gegeben, wie du es machen musst. Und das ist dort auch immer, bring all deinen eigenen Shit. Da ist einfach der Emulator. Und genau, ich glaube, darum haben die weniger Problem.
Ich glaube auch, ja. Das ist auch der Grund, wieso Nintendo gegen Yuzu geschossen hat. So. Und alles, was drumherum passiert ist und wie sie sich selber vermarktet haben. Sie haben sich ja als Plattform vermarktet, wo du Day One die neuesten Switch-Games kannst spielen auf dem PC. Und das ist logisch, wird Nintendo auf das aufmerksam, weil es einfach nicht nötig ist. Und das hat nichts mit Game Preservation zu tun. Das kann man nie mehr.
Nein, nie klar.
Mehr. So funktioniert natürlich dann auch ihre Verteidigung nicht mehr, was sie sich ursprünglich mal überlegt haben, oder?
Genau.
Man kann durchaus natürlich auch Software emulieren, wo dann kein Problem ist, oder? Frei erhältliche, was weiß ich, Wettersoftware, oder schieß mich tot.
Ja, genau, ja klar, genau. Kannst natürlich.
Und dann haben sie nur noch das Barrierefreiheitsgesetz und so, aber das ist natürlich dünn, oder?
Gut, du kannst ja schon das Preservation auch vorher anfangen entwickeln. Also, du musst ja nicht immer erst warten, bis die Plattform weg ist.
Klar kannst du davon entwickeln, ja, aber das, was Yuzu gemacht hat, ist jetzt klar mit einem anderen Ziel gewesen. Also mit einem For-Profit-Ziel, was sie verfolgt haben und nicht mit irgendeinem Gemeinwohl, was sie im Hinterkopf hatten, dass man die Games präservieren. Weil ganz ehrlich, Zelda, Tears of the Kingdom, musst du nicht präservieren im aktuellen Zustand. Die haben das
Geld geschmeckt, ist ja logisch. Also genau. Dort ist es offensichtlich. Das ist einfach verständlich, ist ja logisch. Oder? Du hast irgendetwas gemacht und am Anfang vermutlich auch einfach aus, weil man halt alles versucht immer zu emulieren. Also weißt, ich glaube auch PS5 und Xbox. Gut, dort muss es nicht. Ich kann so einen PC schon spielen. Aber ich nehme an, es gibt auch Leute, die schon PlayStation 5 Emulatoren arbeiten, kann ich mir vorstellen.
Aber das bräuchte ja sehr viel Leistung, nicht?
Hey, ich habe keine Ahnung. Also, ich habe noch nie was davon gelesen, aber ich glaube, es gibt immer Leute, die das versuchen, einfach weil man das gerne macht. Oder? Weil die Community die macht das einfach gerne. Ja. Nicht, weil man Zeugs klauen will, sondern einfach, weil es ist einfach geil, wenn man nachher kann The Last of Us auf dem PC spielen kann. Eben, mittlerweile sinkt ein
bisschen da, wenn sie es
selber bringen. Ja.
Und es ist jetzt aber so, weil es jetzt keinen Gerichtsfall gegeben hat, hast du vorher gesagt, eben gibt es keinen Präzedenzfall, das heisst, die anderen Emulatoren sind auch immer noch so in dieser Schwebe.
Ja.
Okay. Aber natürlich, Nintendo hat jetzt schon ein klares Zeichen gesetzt, oder? Zumal, hey, passet auf, was ihr macht. Und es wird natürlich schon Auswirkungen haben auf die ganze Szene. Jetzt, ich glaube vor allem, für was Emulation von aktuellen Games anbelangt. Ich glaube nicht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Nintendo hat aufgegeben, gegen Retro-Emulatoren zu schiessen. Ich meine, der Dolphin-Emulator für GameCube und Wii, der existiert jahrelang friedlich vor sich her und Nintendo interessiert
Project
es nicht. Das Einzige, was
ich... Project 64 ist auch immer noch da.
Genau.
Nintendo 64.
Das Einzige, was sie damals gemacht haben, ist, letztes Jahr war es, wo Dolphin auf Steam veröffentlichen wollte. Hat Valve bei Nintendo nachher gefragt, ob das okay wäre und Nintendo hat gesagt, nein. Und dann ist es so nicht auf Steam gekommen, aber das war wie alles gewesen, es hat wie keine Konsequenzen davon gegeben. Da habe ich das Gefühl, Nintendo ist mittlerweile chill damit, dass es Retro-Emulatoren gibt, aber sobald halt die Grenze überschritten ist und etwas machst, was aktuell ist, musst du damit rechnen, dass vor Erdoberfläche weggebrannt
wird. Vor allem Geld. Sobald Geld machst.
Und sobald Geld machst, ja, vor allem.
Wirklich. Darum haben sie auch da, wie hat der Bowser, irgendwas hat er geheißen, wo ja.
wo irgendwie 30% von seinem Einkommen bis an sein Lebensende an Nintendo auszahlen.
Mindestens die Hälfte von allen Portalen, die über das berichtet haben, hat es geheißen, Nintendo Sues Bowser und alle so, geil.
Das ist natürlich ein super Wortspiel, ja. Aber hat das Gefühl, das Timing vom Lawsuit, vom Klag von Nintendo ist schon ein bisschen, weil sie sich auf eine neue Konsole vorbereiten, um so ein bisschen Statement zu setzen und um das ein bisschen im Keimer sticken, wenn die neue rauskommt?
Das weißt du besser als ich.
Ich glaube wirklich einfach, die haben seit mit dem Tears of the Kingdom, glaube ich, spätestens dort ist der...
Das war der Auslöser gewesen,
ja. glaube ich auch. Und dann haben sie das mitverfolgt, vermutlich auch vorbereitet, oder? So stelle ich es mir jetzt vor und du merkst einfach irgendwie, die anderen treiben es immer weiter und dann irgendwann haben sie gefunden, so, jetzt machen wir es. Und das Problem ist da halt eben, ist ja logisch, jeder, der ein Emulator macht, ist ein kleiner Wicht und hat einfach kein Geld. Und wenn einfach so eine riesen Firma kommt, wo du einfach weißt, die machen alles kaputt, wenn es nicht passt, das ist keine Chance. Ich glaube aber im Fall auch, Nintendo hätte das ja auch können. Die hätte die vermutlich nicht müssen, wie sagt man, ein, wie hat es auf Englisch geheißen, was sie gemacht haben? Sie sind sich irgendwie geeinigt.
Settlement, ein Vergleich heisst das.
Genau, ein Vergleich, genau. Das hätten sie ja nicht müssen. Ich meine, die hätten das ja weiterziehen können. Und ich habe eben das Gefühl, Nintendo, das wollen sie auch nicht unbedingt, weil sie auch, die haben schon Angst, glaube ich, dass das hinten rausgehen könnte. Oder sie haben dann, dort haben sie nicht so viel zu gewinnen.
Aha, also dass es nachher in einem Gerichtsfall rauskommt, das ist alles legal und alles okay. So.
Also in dem Fall... Also es ist die Verteidigung von Yuzu ist schon auf sehr wackeligen Beinen. Und
nein, aber es geht ja nicht um das. Oder? Also ich meine nicht, bei Yuzu, die hätte dann vielleicht verloren, das mag schon sein, dass sie da sich durchsetzen können. Aber es kann ja gleich rauskommen bei dem Gerichtsfall, dass sie dann sagen, ja, ihr habt das Zeug geklaut, das haben wir wie schon gesagt, illegal, BIOS und die Keys und so. Aber das Emulieren, so wie es die anderen machen, wenn sie eigene BIOS bringen, das ist legal.
Aha, so, ja.
Das hätte ja trotzdem rauskommen können und das will Nintendo ja nicht.
Und so und darum, ist Nintendo immer noch ihre Machtposition, weil sie halt mehr Geld haben als irgendein Hobbyentwickler, der das aus ihrer Garage raus macht.
So haben auch alle Angst. Oder? Sie wissen eben nicht, ist es jetzt legal, oder wenn man einfach den Tod klackt und wenn es einen Präzedenzfall gibt, dann könnten sie sagen, ja nein, es ist legal.
Ja, das könnte auch sein, dass man extra jetzt oder dass Nintendo froh ist, dass jetzt zu der Einigung ist gekommen.
Das ist auch einfacher. Also geht auch schneller. Man ist ja in eine Woche gegangen.
Es ist nicht einmal eine Woche. Das übrigens, ist sehr schnell.
Wisst ihr, wer übrigens die Schuld all dieser Verteufelung von diesen Emulatoren ist?
Nein.
Apple ist die Schuld. Der Steve Jobs.
Was hat er gemacht? Er hat,
1999 an der Macworld hat er einen PlayStation-Emulator vorgestellt und hat gesagt, look, man kann jetzt all die PlayStation-Games auf unserer Plattform spielen, geht alles viel besser. Und hat das dort präsentiert. Und wirklich dort hat das einfach so ein bisschen angefangen mit Emulatoren, dass die einfach die sehr, sehr negativ behaftet sind.
Stell dir vor, heutzutage Tim Cook kommt auf die Bühne und könnte auch Switch-Games so auf dem iPhone spielen.
Geil, oder?
Das wäre so nur geil. Die beste Plattform für Nintendo Games ist der Mac. Sie könnten es garantiert
oder ein PC-Game-Emulator für Mac.
Ja, das ist nicht so sexy wie Switch, aber ja, das stimmt schon. Das
fände ich besser.
Einfach, weil es keine Person... Ja. Das ist... Ja, nicht mehr wunder, ob es jetzt einfach genau mal einfach jetzt so bleibt, ein paar ziehen den Schwanz ein, einfach weil sie auf Nummer sicher gehen und dann tut man sich einfach wieder so beide Lager ignorieren und einfach nicht zu fest auffallen. Und das ist so meine Hoffnung, dass es einfach so ein low-key weitergeht.
Ja, einfach nicht so offensiv werden und nicht... Einfach nicht, weil es tut so ein bisschen, das ganze Thema, wo ja eigentlich wichtig wäre und die Games, die verschwinden, es ist schade, wenn das mit Mitleidenschaft gezogen wird.
So nicht so gierig gewesen.
Ja.
Ja. Komm, dann gehen wir noch weiter. Wir haben es gerade von Apple gehabt und von denen gibt es auch News.
Genau, aber eben nicht. Der Tim Cook ist eben nicht auf die Bühne gekommen und hat irgendetwas verkündet. Es gibt nämlich kein Frühlingsevent das Jahr, so wie es aussieht. Das hat man noch lange gemunkelt, dass es vielleicht auch etwas gibt. Stattdessen sieht es so aus, dass jetzt über so ein, zwei Monate so ein bisschen häppchenweise neue Produkte angekündigt werden. Und zwar einfach ganz sec per Pressemitteilung, also ohne grosses Trara. Und am Montag ist das erste Gerät gekommen, tatsächlich. Und zwar das neue MacBook Air. Es kommt jetzt einfach ein M3-Chip über, sonst bleibt eigentlich alles gleich oder fast alles. Und den M3-Chip, den kennen wir ja schon aus dem iMac. Dort gibt es ihn seit letztem Herbst, jetzt bin ich gerade überfragt, ja, mal. Und den habe ich ja getestet. Ich habe ihn dort so ein bisschen mittelmäßig gefunden, einfach weil ich finde, für einen stationären Computer dürfte es ein bisschen mehr Leistung sein. Und jetzt aber in einem Laptop wie dem MacBook Air, dort habe ich recht grosse Hoffnungen, weil das ist ja wie so ein 3-Nanometer-Chip und der ist effizienter als frühere Chips. Und dann hast du immer so ein bisschen die Wahl, oder willst du mehr Leistung oder willst du weniger Energieverbrauch? Und es gibt dann auch immer weniger Abwärme. Und beim MacBook Air, das ist ein lüfterloses Laptop für so Office-Sachen. Und dort bringt eigentlich das alles etwas. Also wenn es schneller ist, bringt es dir etwas, weil der normale M-Chip ist jetzt nicht so mega schnell. Dort ist es auch cool, wenn es noch ein bisschen mehr Leistung gibt. Es bringt etwas, wenn er weniger Energie braucht, weil du hast länger Akku. Und es bringt auch etwas, wenn er weniger Abwärme produziert, weil du hast halt keinen Lüfter. Und bis jetzt ist es immer so gewesen, also es wird auch weiterhin so sein, dass wenn du dann ein bisschen länger die Leistung abrufst, dann muss der Chip halt runtertakten, sonst wird er zu heiß und überhitzt und geht kaputt. Und ich glaube, es wird so ein bisschen eine Mischung geben aus all dem, also dass es ein bisschen mehr Leistung gibt, aber auch ein bisschen mehr Akkulaufzeit. Das werde ich dann testen, wenn er da ist. Und ja, sonst gibt es eigentlich fast nichts Nennenswertes. Etwas vielleicht noch, das ist recht ein Painpoint von ganz vielen Leuten, die ein MacBook Air haben wollen kaufen bis jetzt, ist, dass es immer nur einen externen Bildschirm unterstützt hat. So, und jetzt gibt es endlich Unterstützung für zwei externe Monitore. Allerdings mit einem Sternchen dran. Du kannst nur zwei externe Monitore betreiben, wenn das Laptop zugeklappt hast. Also sobald du es aufklappst, wird einer wieder schwarz von den externen Bildschirmen.
Wieso?
Ich weiss nicht, warum.
Die, also dem Kollegen hat mir das einmal erklärt, die Bandbreiten von den, wie heissen die Lanes, Mann, die sind einfach limitiert und darum hat es zu wenig Bandbreite, das Gerät für die vielen Monitore anzusteuern. Aber ich habe das Gefühl, bei Windows ist das irgendwie, wieso gibt es das dort nicht? Die kannst du ja so viel, nicht so viel wie die Watch nicht, aber zwei, drei Monitore kann irgendwie der publische Laptop, das finde ich irgendwie, das verstehe ich irgendwie technisch nicht.
Ich bin auch nicht ganz sicher. Also ich kann mir halt auch einfach vorstellen, dass Apple einfach das wie gar nicht freigibt, weil sie sagen, der Chip ist zu langsam, um zwei Monitore vernünftig zu betreiben und dann ist das Nutzererlebnis nicht unserem Standard entsprechend. Ja. Und darum locken wir das einfach auf einen Monitor. Und dann natürlich Tito, oder wenn du sagst, okay, wir geben dir jetzt zwei externe Bildschirme, weil die haben natürlich eine höhere Auflösung als ein interner Bildschirm. Das braucht mehr Prozessorleistung und wenn der Chip zu langsam da ist, dann wird es halt mühsam. Und es kann natürlich auch da sein, dass sie sagen, ja, zwei externe, das geht gerade noch so. Das kann der Chip handeln, aber dann zusätzlich noch der interne Bildschirm vom Laptop, das ist dann zu viel. Und darum funktioniert es halt nur, wenn du zuklappst. Ist wahrscheinlich, also ich weiß nicht, ob es eine technische Erklärung gibt, aber ich habe das Gefühl, das ist eher so eine philosophische Beschränkung. Aber anyway, das ist wirklich, ich glaube, für viele Leute wird das jetzt den Unterschied machen, dass sie jetzt halt nicht mehr ein MacBook Pro kaufen mit einem teureren Chip. Weil wenn du jetzt wirklich nur für Office-Anwendungen ein Laptop brauchst, dann langt das MacBook Air in aller Regel. Und dann hast du halt das Gerät, wo du daheim kannst, an eine Dockingstation stecken, hast zwei externe Bildschirme und kannst es einfach wegnehmen und mitnehmen und hast es unterwegs. Oder?
Aber, ich immer noch, ja? Aber der M3-Chip, das ist ja der gleiche wie ein MacBook Pro, den ich habe, aber das ist dann einfach wieder einer mit weniger, wie geben es den Kernen an?
Ja, genau. Also du hast, glaube ich, den M3 Pro, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Das ist schon
ja,
der größte Chip,
der ist stärker. Das günstigste MacBook Pro.
Bist du sicher? Also dann müsstest du jetzt nachschauen, weil es gibt auch das MacBook Pro schon auch mit einem normalen M3-Chip, das ist aber wirklich so ein bisschen, also nicht. Also, das würde ich niemandem empfehlen.
Jetzt habe ich aber noch, also grundsätzlich noch eine Verständnisfrage, wenn ich schnell reingrätschen darf, mit den externen Monitoren. Ich habe ja ein MacBook Air mit M1 noch, also late ja. 2020. Und wenn der zugeklappt ist, über meine Dockingstation, habe ich ja schon zwei externe Monitore.
Du kannst über Dockingstation mit so Display-Link und so weiter, funktioniert genau. Das zum Teil jetzt schon.
Ah, nur mit der Software.
Genau, mit Dockingstation kannst du das manchmal jetzt schon machen, aber es ist nicht so zuverlässig. Ich glaube, in manchen Dockingstation funktioniert es dann gut, mit anderen eher nicht. Mhm. Und jetzt ist es halt wirklich, hast du halt nativen Support, oder? Für das. Okay. Ja, aber
eben, also auch immer noch Versionen mit 8 GB RAM, gell?
Ja.
das also ist ich so habe genau. Ich den mit 14 Kernen.
Ja, das ist der M3 Pro. Also du hast ja den stärkeren Chip. Also, dein ist schon deutlich schneller als ein normaler M3-Chip. Aber eben für Office-Anwendungen lange auch der normale M3, dort lange schon der M1 ist eigentlich schon okay, oder was du jetzt hast, Flo. Und für ganz, ganz viele Leute, ich sage mal für 80% wahrscheinlich etwa von der Kundschaft, ist das Laptop, das ich würde empfehlen. Ein 13 oder 15 Zoll MacBook Air. Es ist relativ günstig, es hat genug Leistung. Es kann eigentlich alles, was du brauchst.
Ja, also ich habe ja mit dem auch mein alte, also der YouTube-Kanal von meinem ehemaligen Arbeitgeber habe ich auch mit dem, wie heisst das Programm? DaVinci. Mhm. Habe ich Videobearbeitung gemacht und so.
Das habe ich auch schon gemacht und es geht erstaunlich gut, das ist so.
Ja, voll. Also das ist natürlich schon ein bisschen am Limit, aber.
Ja, ja, also wenn du es regelmäßig machst, nimmst du vielleicht schon eher ein MacBook Pro. Was ich jetzt halt ein bisschen abfinde mit dem, jetzt ist das M3 MacBook Pro kommt halt raus. Und das heisst aber gleichzeitig auch, dass das MacBook Air, Entschuldigung, dass das M1 MacBook Air, das gibt es jetzt endgültig nicht mehr. Das ist bis jetzt immer noch verkauft und produziert worden. Und jetzt ist das weg. Und da bin ich ein bisschen traurig, weil das hat noch das keilförmige Design gehabt. Und das Neue hat ja so das ja, wie ein das MacBook Pro, aber ein dünneres quasi. Es ist einfach so.
Aha, symmetrisch und das andere,
ja, genau.
Ist so.
Und das andere, okay, ist so keilförmig gewesen. Das ist ja vorne so zusammengelaufen. Ah. Und das ist halt seit dem ersten MacBook Air ist eigentlich das Design geblieben. Ein bisschen abgeändert, aber die Grundform, die gibt es seit 2008, wo sie den Steve Jobs so aus dem gelben Umschlag gezogen hat. Das ist ein ikonischer Moment für Apple eigentlich gewesen. Und für mich auch ganz viele Erinnerungen an dieser Form, weil das ist mein erster Mac gewesen, mit dem wie so das Studio und so weiter. Das ist so, da hängt halt mega viel dran und ich finde die Form auch viel charmanter als das Neue. Sie macht absolut keinen Sinn, kann man sagen, aber einfach so emotional gesehen finde ich, geht irgendwie etwas verloren, weil jetzt die Form weg ist. Das ist mein einziger Wermutstropfen.
Ja, du kommst auch sicher wieder zurück als Anniversary Edition oder so.
Ja, genau.
Haust einfach vor und noch Hammer drauf, bis flach.
Oder so.
Kann ich auch mal probieren. Ja, anyway, das ist das erste neue App-Produkt jetzt im Frühling. Wie gesagt, ich glaube, für Office-Anwendungen wird das wieder meine neue Empfehlung. Ich werde es dann testen. Wahrscheinlich nächste Woche bekomme ich die ersten Testgeräte und dann bin ich schlauer.
Ja, das spült ja dann wieder ordentlich Geld in die Kasse und einen Teil von dem können sie dann direkt an der EU abdrucken, weil die haben so einen Milliardenbuß auferlegt und ja, Grund dafür ist unter anderem Spotify, oder Flo?
Ja.
Thema beendet.
Genau. Spotify hat sich schon vor ein paar Jahren beschwert, dass Apple seine Marktmacht missbrauche. Und jetzt ist die EU-Kommission ist dann auf die Beschwerde eingegangen und hat das untersucht und hat dann festgestellt, ja, Apple macht das aus unserer Sicht tatsächlich. Da geht es jetzt nur ums Audio-Streaming. Wahrscheinlich macht das Apple auch sonst noch immer. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Das eine ist natürlich, dass du, wenn du eine App im App Store, im iOS App Store anbietest, dass du, wenn du In-App-Käufe hast, dass du 30% an Apple abdrucken musst. Das kennen wir ja schon von Epic Games und so, die Problematik. Und das andere ist, dass die AGB von dem App Store verbieten, aktiv auf Angebot hinzuweisen, also mit Pricing, wo du außerhalb vom App Store erwerben kannst.
Also Spotify kann nicht sagen, konkret, oder kann nicht sagen, ihrer App, hey, gang doch auf unsere Seite und mach es aber dort, weil es ist günstiger. Das dürfen sie nicht.
Genau, also genau. Und vor allem, also schon gar nicht erst hotlinken. Dürfst du ja nicht, oder? Und da hat jetzt einfach die Margrethe Vestager, die das geleitet hat, das Ganze von der EU-Kommission gefunden, dass sie dass sie weder angemessen noch nötig, das sei ein völliger Overkill und das darf ich nicht sein. Und ja, jetzt duckt Apple mal 1,8 Milliarden Euro Strafe. Also, sie ziehen es natürlich weiter, es ist noch nicht rechtskräftig, das Urteil, Apple geht noch in Berufung und so. Aber Spotify hat jetzt einfach gerade mal beschlossen, hey, super, jetzt mit dem Urteil, jetzt kommt dann ein Update in der EU, muss man dazu sagen, wo wir dann sagen, hey, wir haben die Abos geklickt da drauf, um auf unsere Webseite zu gehen und die dort abzuschliessen. Und das war bis vor ein paar Tagen noch völlig undenkbar gewesen. Da hat Apple gesagt, Alter, der brennt halt den Hut. Und jetzt aber mit dem Urteil im Nacken, let's see, was dort passiert. Mhm. Aber das ist jetzt einmal das. Das ist so der erste Schritt.
Ich habe ja noch ganz viele Fragen. Wir besprechen das dann noch ein bisschen ausführlicher nächste Woche im Angefressen-Podcast.
Genau, am Montag im Angefressen.
Genau, dann könnt ihr, läuft immer auf dem Feed, aber könnt ihr auch separat abonnieren, den Angefressen-Podcast. Genau, und falls ihr dort, haben mal ein paar gefragt, ob es denn mal immer wird gehen und da auf unserem Feed. Und da sind wir dran, das Ganze mal anschauen, wie wir das in Zukunft werden machen. Aber in absehbarer Zeit laufen die Angefressen auf beiden Feeds. Gut, also komm, dann gehen wir noch eins weiter und in unseren Big Screen.
Von Kommerz bis Arthouse. Film und Serie auf dem Big Screen.
Mr. and Mrs. Smith. Und zwar nicht der Film mit dem Brad Pitt und Angelina Jolie vor etwa schätzungsweise 10 Jahren.
Es ist mehr. Ich sag da noch
ein bisschen. Mehr. Okay. Sondern eine neue Serie. Wo läuft die überhaupt?
Die läuft auf Amazon Prime. Genau, sind 8 Episoden auf 45 Minuten. Läuft seit Anfang Februar. Also ist jetzt nicht mehr ganz frisch ab der Presse. Ich habe das aber geschaut, letztes Wochenende. Und eben, du hast schon gesagt, die ursprüngliche Idee ist ja von einem Film. Und der ist aus 2005. Also fast 20 Jahre her. So alt, man fühlt sich gerade alt, oder? Und ich glaube, wir sind alle so ein bisschen aus der gleichen Generation, oder? Wir sind so Millennials. Und ich glaube, alle von uns haben das irgendwie gesehen. Also gibt es jemanden, der den nicht gesehen hat? Mr. und Mrs. Smith?
Ich weiß es nicht. Ich finde so ein Film.
Tommy tanzt ein bisschen aus der Reihe altersmässig, oder? Ein bisschen. Was hast du für einen Jahrgang, Tom?
90. Aber das
ist ja. Ich meine, es ist jünger. Ah, never mind.
Okay. Das ist einfach einer von den Filmen, wo ich mir wirklich nicht mehr sicher bin, ob ich den mal gesehen habe. Ich habe Bilder vor mir, aber es ist so, ich weiß wirklich nicht, ob ich den mal tatsächlich gesehen habe.
Ja. Also der Film, was das Bekannteste oder das Berühmteste oder das Wichtigste in Anführungszeichen an diesem Film ist eigentlich nicht einmal der Film selber gewesen, sondern dass sich dort Brad Pitt und Angelina Jolie noch hat kennengelernt haben.
Genau.
Also so Nöcho, sehr viel Nöcho. Und dann Sweetheart of the Nation, Jennifer Aniston, dann verloren worden ist vom Brad Pitt für
Angelina Jolie.
Genau.
Ich habe den im Kino gesehen, natürlich.
Den habe ich auch im Kino gesehen. Ist halt so ein völlig mehrheitsfähiger Film gewesen. Typische Action-Komödie mit A-Listers von Hollywood. Relativ anspruchslos, aber doch irgendwie lustig und gut. Also es ist wirklich so ein Film für alle halt gewesen.
Ja, also auch gute schauspielerische Leistung. So. Also es ist wirklich so.
Ja,
ich erinnere mich noch relativ gut an den Film, muss ich
sagen. Ja, die haben gut harmoniert, die zwei.
Genau, haben wirklich gut harmoniert. Und jetzt eben 20 Jahre später gibt es eine Neuauflage von dieser Geschichte, aber eben nicht mehr als Film, sondern als Serie. Und die Ausgangslage ist aber ein bisschen anders. Also im Film sind John und Jane Smith ein verheiratetes Paar, wo für verschiedene so Geheimagenturen Jobs erledigt. Also sie sind Auftragskiller unter anderem. Und die wissen das aber nicht gegenseitig von sich. Also sie wissen nicht, dass der Partner, Partnerin das macht. Und es sind auch verschiedene Agenturen und irgendwann fliegt das halt auf oder sie merken, Moment, der und die macht das ja auch und dann gibt es natürlich den Clash. Und in der Serie ist es ein bisschen anders. Dort wird Jane, also die heißen immer Jane und John, oder? Jane von der Maya Erskine gespielt und der John vom Donald Glover gespielt. Das sind beides nicht so bekannte Schauspieler. Der Donald Glover kennt man vielleicht aus Atlanta, das ist so eine Serie.
Ist das der Sohn von Danny Glover? Könnte das sein?
Hey, das
bin ich ist überfragt. Ist er das? Ich weiß es gar nicht.
Donald Glover kennt man vor allem als Musiker, oder? Als Childish Gambino.
Ah,
was?
Childish Gambino.
Ja, und von Lethal Weapon.
Nein, er meint eben den Glover, den jungen Glover.
Aha.
Anyway. Die werden beide angestellt. Und zwar von der gleichen Agentur, die auch wieder so eine Geheimagentur ist, die so komische, ja, halt so Leute beschützt, Leute umbringt und man weiß nicht so recht, für wer. Es ist auch so ein mysteriöser Auftraggeber. Und sie werden beide von deren Agentur angestellt, kennen sich aber vorher nicht. Und als Tarnung führen sie dann aber wie ein Doppelleben, sie führen eine Ski-Ehe. Also die sind dann quasi wieder zusammengewürfelt oder so gematcht und müssen dann zusammen leben und eine Ski-Ehe führen und halt Jobs erledigen zusammen. Und wie es natürlich voraussehbar ist, wird die Ski-Ehe natürlich zur richtigen Ehe, weil sie entwickeln natürlich echte Gefühle füreinander. Und
ridiculously soon, muss man dazu sagen.
Ridiculously soon, das genau. Also es ist ein bisschen schnell gegangen. Und es stellt sich dann heraus, dass es noch andere Johns und Janes gibt. Also sie sind nicht die einzigen. Und sie durchlaufen natürlich dann so alle gängigen Probleme, die man so hat in einer Beziehung, so Herausforderungen. Und wegen dem passieren dann auch immer mehr Fehler im Job. Und das führt halt dann zu Problemen. Das ist so die Storyline. Und nach dem Trailer, also wenn man den Trailer anschaut, hat man so ein bisschen das Gefühl, die Serie ist wirklich recht ähnlich wie der Film. So ein bisschen Action-Komödie, so hauptsächlich lustig. Und ich habe dann aber gefunden, wo ich wirklich die Serie geschaut habe, der Vibe ist recht anders. Also es ist überhaupt nicht so klassische Hollywood-Klamauk. Ich finde, die Serie ist weniger pathetisch. Sie ist auch irgendwo komplexer und sie ist so ein bisschen emotional roher, so ein bisschen realistischer. Ich finde, Weil die Figuren sind wie im Film.
Nicht so Moralinsur.
Ja, genau. Und im Film oder, sind die alle so ein bisschen unantastbar und die Action-Szenen sind völlig over the top und alles. Und da sind sie eher so ein bisschen verletzlich irgendwo durch. Und es ist auch ruhiger geschnitten. Zum Teil hat es einmal keine Musik. Es wirkt einfach so ein bisschen realer und weniger glorifiziert. Und mir hat das noch gefallen. Es gibt zum Beispiel so eine Szene, wo es. Ich sehe in einem Trailer, darum kann ich jetzt das hier spoilern. Sie müssen so eine Leiche entsorgen. Und für das müssen sie halt zuerst irgendwie kleiner machen und dann müssen sie in der Badwanne so die Arme brechen, damit es irgendwo reinpasst. Und das ist wirklich so eine. Und die Szene ist so ganz nüchtern irgendwie, wird hier gezeigt. Es gibt keine Musik. Und dann brechen sie dieser Leiche die Arme und sie werden fast kotzen dabei, weil es so grusig tönt. Es ist irgendwie lustig und irgendwie auch ekelhaft. Das ist so ein bisschen eindrücklich. Sehr fassbar. Genau. Du kannst halt irgendwie das wie nachfühlen.
Wer kennt es nicht, wenn man.
Ja.
Wenn man ein paar Mal eine Leiche den Arm ausbrechen, wer kennt es nicht?
Ach Gott. Ich mache es meistens so mit Säure, weißt du, aber eben dann gibt es ein Loch in Badwanne.
Breaking Bad.
Ja, genau. Ja, aber es ist zum Teil ein bisschen ein ähnlicher Vibe mit Breaking Bad, habe ich gefunden. Die Schauspieler hat mir gefallen. Es gibt auch recht hochkarätige Gastauftritte. Zum Beispiel der Wagner Moura, den kennt man aus Narcos, dort spielt der Pablo Escobar. Spielt auch mit, oder der Ron Perlman, das ist der Hellboy. Das ist auch so ein
total Charakter. Der Boss.
Der Hellboy aus den ersten zwei Filmen oder aus dem beknackten neuen, wo hure scheiße soll sein?
Ich glaube aus
dem alten. Nein, aus den ersten zwei Filmen.
Also der neue Hellboy ist schon. Der neue ist
der Chef Biker spielt.
Stranger Things. Ja, genau.
Stimmt, der neue. Genau, ja. Harper. Der Chefbeicher, genau, den kennen wir auch. Anyway, den kennen wir, ist so ein Gesicht, das bist du gerade drin. Ja, mir hat es recht gut gefallen, die Serie, weil in der Vibe irgendwie, der hat man so passt, so zwischen lustig, dramatisch, emotional und gleich so ein bisschen realistisch. Was ich ein bisschen gefunden habe, ich glaube, du hast die ersten drei Folgen gesehen, Flo, gell?
Ja.
Ich habe so gefunden, gegen Ende oder mit der Zeit wird die Story so ein bisschen gesucht und die Dialoge sind dann manchmal ein bisschen erzwungen. Also es ist jetzt schon nicht. Mhm. Auf Rotten hat die Serie auch 90% von den Kritikern. Ure gut. Und der Audience Score ist aber bei 66%. Also wieder mega unterschiedlich. Oft ist es ja auch umgekehrt. Ja. Ich glaube, es hat ein bisschen damit zu tun, dass wenn man halt vom Film her kommt und dann erwartet, okay, das ist jetzt der Film in Serienform, dann wird man wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht, eben weil es weniger lustig ist, weniger actionreich. Aber ich finde, wenn man offen angeht, dann ist es gut. Wie hast du gefunden?
Und es passiert halt auch schon recht früh recht viel, finde ich. Ja. Ich bin wirklich gespannt, ich habe die ersten drei Folgen gesehen und ich bin gespannt, wie sie die Handlung, weil die Prämisse ist eigentlich klar, wie sie das jetzt noch fünf weitere Folgen auswählen, ohne dass es repetitiv wird. Bin ich sehr gespannt und ein bisschen skeptisch. Aber ich mache es, also wird es auf jeden Fall weiter.
Ah, cool.
Ist es abgeschlossen? Also geht oder gibt's geht
ich noch bin weiter? Nicht ganz sicher. Also es könnte weitergehen, es muss aber nicht. Okay. Ich glaube, sie haben sich bewusst so ein bisschen offen lassen, dass man halt, ja, wahrscheinlich, wenn die Ratings gut sind, oder dann gibt es eine zweite. Ich habe jetzt noch nicht gelesen, dass eine zweite Staffel angekündigt worden ist, aber es ist auch erst gerade rausgekommen. Ich würde jetzt dem vielleicht auch nicht gerade 90% Score geben, aber so, hey, also 80% finde ich, ist easy. Ich habe es durchfinst da im Stück, muss ich sagen.
Gut, eben die.
Du hast
die
ganze acht Episoden schon geschaut.
Ja. Okay. Ja. So am Regentag habe ich irgendwie eine Schlange gemacht.
So. Also, apropos Regentag, ich habe dann etwas, wo zu Schlechtwetter gut passt. Und das ist True Detective Season 4, weil dort ist nur dunkel. Ich glaube, es ist nie Tag. kennt ihr den True Detective?
Nee, ich habe nie gesehen.
Ah, gar nie gesehen. Es sind immer jede Staffel hat eigentlich wie so ein Detective-Duo. Und im ersten ist so der Woody Harrelson und wie heißt der andere?
Genau.
Interstellar, wie heißt der?
Also, Matthew McConaughey.
Ja, genau. Und die war wirklich sensationell gewesen. Wirklich so mega düster, so ein schweigender Lämmer-mäßig Vibes. Einfach mit wirklich sehr düster und auch grossartig gemacht gewesen. Die zweite habe ich gar nicht geschaut, die soll so ein Scheissdreck sein. Und die dritte habe ich wieder recht gut gefunden.
Also haben sie nicht miteinander zu tun?
Nein, einfach wirklich nicht. Ich glaube, sie sind in der gleichen Welt. Aha. Und ich glaube, manchmal hat es eine gewisse Referenz, dann wird der Detective erwähnt, aber die Geschichten haben, soviel ich weiß, gar nichts wirklich miteinander zu tun.
Das klingt so ein bisschen wie Fargo, dort ist das ja. Also. Jede Staffel quasi eine eigene Geschichte.
Vermutlich kannst du es. Irgendjemand sucht sich sicher zusammen, dass, weil die eine Person dort mitspielt. Ja. Und so Zeug wird es wohl geben. Die vierte Staffel die spielt jetzt in Alaska. Und zwar kurz vor der Weihnachten. Und dort ist es, es heisst ja Night Country, heisst, ist sozusagen der Beititel von dieser Staffel. Weil es halt dort, wo sie sind, halt in dieser Zeit, ist einfach Nacht. Oder? Und das fängt ja wirklich an mit First Day of Night und Second Day of Night und so. Weil es, ja, es ist wirklich dunkel, die ganze Zeit dunkel. Und es fängt an mit, es hat so eine Forschungsstation dort, wo irgendwelche, einfach auf so eine typische Forschungsstation mit irgendwelchen 8 oder so Forscher, glaube alles Typen. Und dann passiert irgendetwas Unheimliches, plötzlich irgendwie Panik, du merkst irgendwie, irgendetwas kommt. Das suggeriert so ein bisschen, dass es irgendein Monster sein kann, weißt du, so wie bei The Thing oder so, einfach unheimlich. Und in der nächsten Szene siehst du dann alle tot, man hat sie gefunden, irgendwo eingefroren, alle auf einem Haufen, nackt, irgendwo in der Kälte draussen. Und ja, jetzt irgendwie versuchen jetzt aufzuklären, was dort passiert ist. Und das macht primär Liz Danvers, gespielt von der Jodie Foster. Und Evangeline Navarro, die spielt von Kelly Reese. Und unter anderem auch noch der Peter Pryor, das ist ein weiterer Detective, der spielt gespielt von Finn Bennett. Und dann ist die Serie ist ein bisschen zweigeteilt, oder? Und ich glaube, viele haben das auch kritisiert, weil sie ist so ein bisschen mittelmäßig auch am Anfang sensationelle Ratings. Hm. Und dann jetzt ein bisschen abgenommen, weil es einfach so nicht so viele Detective-Sachen drin hat. Also, mich hat es nicht so gestört. Aber es ist schon nicht so klassisch True Detective, oder? Weil es ist nicht irgendwie sozusagen das typische Krimi-Ding, oder? Ist nicht unbedingt zuvorderst. Es ist manchmal wie so ein Nachgedanke, habe ich das Gefühl gehabt. Dann passiert da etwas in der Staffel und so die letzten, die gehen immer eine Stunde, die letzten Viertelstunde kommt dann irgendwie meistens der Peter Pryor, hat er irgendetwas herausgefunden. Hey, schau, ich habe da offscreen Zeug recherchiert und habe das und das herausgefunden, dass die Firma dort verstrickt ist. Aber es ist gleich spannend, weil einerseits hat es auch einen politischen Aspekt über die Einheimischen, sage ich jetzt mal dort, oder? Also die klassischen Einwohner von Alaska, wo die streiten sich eben mit der, es hat wie so einen, was ist, ich weiß es gar nicht mehr, eine Ölfirma oder so. Einfach so typische Firma, wo allen Jobs gibt, wo schon immer, wo einfach lang dort ist und alle sind ein bisschen abhängig von der. Und gleichzeitig verschmutzen die eben, glaube ich, das Wasser und es gibt mega viel so Kindstod. Und darum gehen die immer demonstrieren gegen die. Das ist ein Aspekt. Dort involviert ist dann eben auch die Tochter von der Liz Danvers, oder? Von der Polizistin, von der Jodie Foster. Die versucht halt dort auch so ein bisschen, sich von der Mutter wegzubewegen, unabhängig sein, rebellieren. Das ist ein Teil von der Geschichte. Gleichzeitig Navarro, wo eben auch so ein bisschen mit ihren Wurzeln kämpft, weil sie eben auch eigentlich eine Einheimische ist. Und ja, die verschiedenen Sachen sind eigentlich mehr solche die Beziehungssachen, die einen grossen Teil von der Geschichte ausmachen. Und die sind einfach geil, weil die Figuren sau gut spielen. Jodie Foster vor allem und eben die Kelly Reese spielen sensationell. Also, denen nimmst du einfach ab. Die wirklich sau gut. Und das ist das Ganze. Es hat immer so ein einen unheimlichen Vibe und viel mehr so ein übernatürlicher als in den anderen habe ich gefunden.
Aber es ist, also, aber die Serie als Ganzes ist jetzt nicht es hat nichts wirklich Übernatürliches, sondern
das ist du weißt so es nicht. Du weißt es nicht beim Schauen, aber die anderen haben das nicht gehabt. Respektive ganz leicht. Ich habe das Gefühl, es sind auch so ganz leichte Vibes gehabt, wo damals so gewisse Sachen nicht ganz erklärt werden. Aber da wird am Anfang sehr stark suggeriert, habe ich auch mal den Eindruck gehabt. Es ist mir wirklich wie The Thing vorgekommen. Da muss fast irgendwie ein Monster sein oder irgendwie so. Und, aber eben, du weißt es nicht. Und es ist cool gemacht, wirklich ziemlich, eben, es ist sehr düster, brutal und es ist einfach geil gemacht, hast einfach die ganze, das Alaska im Schnee, weißt du, immer es stürmt und sehr kalt und dann eben vieles ist mit solchen Religionen und eben übernatürlich, dann sieht er irgendeinen im Schnee rauslaufen und es ist einfach herrlich, es ist herrlich schräg, ich habe es wirklich noch geil gefunden und, aber ich muss wirklich sagen, es sind ja nur 6 Folgen und ich finde, die bringen es nicht gut zu Ende. Also da muss man wirklich sagen, ich finde die letzte Folge, das zahlt sich einfach nicht aus. Also ich finde, es bringt dann irgendeine eine Erklärung für alles, wo ich finde, so haben sie es nicht, auf das haben sie es nicht angeführt. Also ich finde, man kann ja, ich finde wirklich das Ende nicht sehr gut.
Also das nicht ist, das Problem, dass es nicht erklärt wird, sondern dass es einfach plump oder dass die Auflösung plump ist. So ein bisschen.
Ja, genau, weil das ist so, ja klar, das funktioniert so, wie ihr es sagt, aber schon so mit sehr viel, ja, aber bin jetzt. Das ist jetzt das wirklich Sinn. Ja, eben. Ich bin ein enttäuschen, ich muss sagen, ich habe es insgesamt gern geschaut, weil es sehr ungewöhnlich war. Aber die Auflösung ist, habe ich auch ein bisschen unbefriedigend gefunden.
Ist halt sehr ähnlich wie bei Mr. und Mrs. Smith of Rotten. Ist halt ein super kritischer Score, miserabler Audience-Score. Also.
Dort ist aber im Fall, was ich so ein bisschen gelesen habe, der Diskurs ist dort halt schon wieder sehr um, weil 2 Frauen in der Hauptrolle und es hat viele so Themen drin. Und dort haben sich sehr viele, also so jetzt, du weißt, wie es ist, so wird es so jetzt nicht genannt, aber es war sehr klar gewesen, dass, einfach, dass man sich an dem irgendwie stört. Okay. Dass es halt Nehmutter.
Ja, meinst du, das ist auch bei Mr. und Mrs. Smith die grosse Ding,
oder?
Wahrscheinlich macht das dort auch etwas aus, weil natürlich
Mr. und Mrs. Smith, John Smith. Brad Pitt und Angelina Jolie und jetzt ist es ein Dunkelhäutiger und eine Asiatin.
Ja. Ja, das kann gut sein. Ich kenne es wie Rotten Tomatoes, das wird so ein bisschen von dem Mob übernommen irgendwie.
Ja, da dem kannst du sammigs. Ich finde aber IMDb im Fall auch, dort hat sehr oft Sachen, wo wenn es so ein bisschen religiöse Sachen, Kritik an christlichen Werten und so, wenn das so drin vorkommt, dann stinkt es manchmal mega ab bei IMDb.
Ah, krass. Okay.
Also ich finde, dort ist auch so ein bisschen...
Am lustigsten habe ich es gefunden bei The Last of Us Episode 3 letztes Jahr,
erinnern,
weil es die Liebesgeschichte hat gegeben mit dem schwulen Pärli. Und in den ersten paar Stunden war es irgendwie 9,9 Rating gewesen, und dann sind auch die Trolls gekommen und haben es runtergevotet auf eine 6, irgendetwas oder so. Ja. Das war recht lustig zum Zuschauen.
Das ist wirklich...
Okay. Aber also nicht mehr so viel geben auf die Ratings.
Ja. Aber ich glaube, bei IMDb geben die Leute eine Wertung ab, oder?
Ja.
Eben bei Rotten ist es ja anders. Dort ist ja, dass 90 bedeutet, ja nur 90% sind positiv.
Ja.
Ist wie bei Steam eigentlich und du gibst nicht eine Punktewertung. Darum ist es ein bisschen, muss man sich irgendwie anders gewichten. Hey, anyhow, ich habe es gleich cool gefunden, weil es sehr ungewöhnlich ist. Aber schwierig finde ich zum Empfehlen, wenn du einfach musst sagen, die Auflösung ist nicht so toll. Und ich finde, man muss sich bewusst sein, dass es nicht so klassisch True Detective ist, finde ich.
Dann lieber Staffel 1 oder...
Hey, ich muss gerade mal Staffel 1 schauen, so wie du jetzt da gesperrt
hast. Aber nicht Staffel 2, oder? Das hast du gesehen.
Nein, genau. Die ist, habe ich auch nicht gesehen, aber das sagen alle. Ich habe wirklich nur Schlechtes gehört.
Dabei spielt irgendwie der Dings mit. Wie heisst er?
Ja, der Ir.
Der Ir, genau. Colin Farrell, oder?
Nein, Colin Farrell. Ich würde sagen, es gibt nur einen.
Ja, es gibt nur einen. Ja. Nein, es gibt auch den Sidekick.
Darum haben sie auch zwei Filme miteinander gespielt. Dort, auf dieser Insel sind.
Ja, ja, ja. Super Film gewesen. Auch ja. Sehr. Es fällt mir alles nicht mehr ein.
Vorletzt schon gelaufen. Gut. Komm, wir gehen weiter. Von zwei Figuren gehen wir auf rund 60, wo man zumindest rekrutieren kann. Und zwar die Spielecke.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in der Spielecke.
Genau, du, Domi, hast nämlich Unicorn Overlord gespielt und ich habe gelesen, dort in diesem taktischen Rollenspiel kann man über 60 Charakter rekrutieren.
Was? Das habe ich gar nicht gewusst.
Wie viel hast du schon?
Noch nicht so viel. Ich habe, glaube ich, etwa 6 Stunden gespielt bis jetzt. Das Spiel geht laut Herstellerangaben 50 Stunden, wenn du einfach die Hauptquest machst und wenn du Nebenquests und so machst. Keine Ahnung, wie lange. Kannst du wahrscheinlich irgendwie wochenlang dran sein und dich drin verlieren. Und es gibt im Moment eine Demo, erhältlich auf Switch, PlayStation und Xbox. Auf PC ist es nicht, lustigerweise. Und die geht 7 Stunden lang. Also du kannst dir die Demo runterladen und 7 Stunden spielen. Das sagt eigentlich schon genug, wie gross das Hauptspiel dann wird sein.
Krass.
Ich nehme an, das ist echt das ganze Spiel, das du runterladest. Und dann hat es einfach einen Timer drin, wo du immer siehst, okay, du hast noch 2 Stunden zum Spielen, 1 Stunde zum Spielen.
Ah, es ist zeitlich limitiert. Nicht einfach irgendwie auf
einen Quest. Ja, voll. Den Timer siehst du immer im Pause-Menü unten rechts.
Hart drin stressen. Hey.
Speedrun.
Ja, ich glaube, das schaffst du nicht, 7 Stunden oder 50 Stunden in 7 Stunden zu komprimieren. Auch wenn du es auswendig würdest kennen. Und du kannst den Spielfortschritt näher ins echte Game übernehmen, natürlich. Nicht, dass du nochmal 7 Stunden musst spielen, wenn das Game rauskommt. Und das kommt morgen raus. Genau. Aber ich habe Demo-Fans gespielt und ich habe mich auf das Spiel gefreut, weil es vom Entwicklerstudio VanillaWare ist. Und die finde ich super wegen dem Spiel, das sie vor dem herausgegeben haben. Das heisst 13 Sentinels Ages Rim. Ich weiss, wir haben mal im Podcast darüber geredet, Phil, aber ich weiss nicht mehr, ob du das mal gespielt hast.
Nein, aber ich glaube, bei dir war es bei den Top 3 oder so im Jahr, gell?
Ja, genau, von 20.
Nein, ich habe es eben nicht gespielt.
22 in dem Fall. Von irgendeinem Jahr, dann, wo es rausgekommen für Switch. weil ich finde, das ist eine von der geilsten Geschichten, die ich unabhängig vom Medium irgendwie mal konsumiert habe, wie sie dort erzählt wird. Sie hat mit Zeitreisen und komplexen Erzählstrukturen zu tun und so. Wirklich sensationell und mega unerwartet, dass ein Spiel wie das, das ist also ein Echtzeit-Strategie-Rollenspiel gewesen. Unerwartet gewesen, dass so ein Spiel so eine komplexe Story kann erzählen kann. Darum habe ich mich sehr, sehr gefreut auf Unicorn Overlord. Die Story hier ist bis jetzt noch nicht so spektakulär. Es ist, das Setting ist, muss ich auch sagen, ist etwas, wo man per se jetzt nicht mega zusagt. So ein High-Fantasy-Setting, so mittelalterlich mit halt, mit Magier und Schwertkämpfer und so. Das finde ich per se ein bisschen langweilig, muss ich zugeben. Also ich bin auch nicht der grösste Fan von Herr der Ringe und Game of Thrones und so. Von dem her bin ich da schon ein bisschen vorbehaftet. Aber es ist cool bis jetzt eben, halt einfach nichts Spezielles, nicht so krass wie 13 Sentinels. So einen bösen Wicht die Weltherrschaft an sich gerissen und plötzlich sind ja alle Alliierten, die früher an Oberkönigin dient haben, sind jetzt bei ihm und niemand weiss wieso und was ist da eigentlich los. Der Sohn der Oberkönigin konnte fliehen und jetzt irgendwie 10, 15 Jahre später tut er Armee aufbauen, um den Bösewicht vom Thron zu stossen und die Gebiete zurückzuerobern, die er erobert hat. Das Coole ist aber auch hier, dass es mega schön erzählt ist. Ihr müsst euch vorstellen, das Spiel ist ein 2D-Spiel und alles so handzeichnete Figuren. Und wirklich mega, mega, mega schön zeichnet. So ihre Anime-Ästhetik. Das ist so ein Spiel, wo du einfach irgendwie alle 5 Sekunden einen Screenshot könntest machen, den ausdrucken und aufhängen. So schön ist es. Es ist wirklich urschön. Es ist auch anime-typisch. Hat bei jeder Frau, die kommt, die hat so, mir als Notiz aufgeschrieben, Bouncy Boobs. mit dem muss man so ein bisschen leben. Das ist so ein bisschen irgendwie mega auffallend und unnötig. Das gehört so ein bisschen zu dieser Anime-Ästhetik dazu, glaube ich. Aber es ist mega schön zeichnet. Teilweise recht lange Zwischensequenzen, die spannend sind, obwohl es keine Cuts gibt, keine neuen Kameraeinstellungen, aber du hörst gerne zu. Es ist super vertont. Das finde ich auch recht unüblich für so ein Spiel. So Anime-Vertonungen sind ja alles recht so amateurhaft, kommen sie oft über, oder?
Was für eine Sprache spielst du denn?
Ich springe auf Englisch.
Okay.
Ja, genau. Und Dialoge super geschrieben und so. Von dem her auch eine Story, nicht so spannend, aber wie es erzählt wird, finde ich super. Was aber geil ist, wirklich super, super cool, ist das Gameplay. Das hat mich wirklich gehuckt. Es ist so ein Mix aus Echtzeitstrategie und rundenbasierten Kämpfen. Und es ist kompliziert zum Erzählen. Darum, wenn ihr nicht daraus kommt, bitte einhaken. Aber es hat mich fasziniert, das Spielprinzip. Vor allem, weil ich gedacht habe am Anfang, was für ein Scheiß ist das? Aber sobald ich ein paar Runden gespielt habe, ist wirklich noch geil. Also, das ist so eine Truppe auf einem Schlachtfeld, wo die in Echtzeit über das Schlachtfeld kannst bewegen. Du kannst aber jederzeit auch Zeit anhalten, um dir so einen Überblick zu verschaffen, welche wo sind die Truppen, Minitruppen, gegnerische Truppen. Du hast das Ziel, das du erfüllen musst, zum Beispiel in eine Burg einnehmen oder alle zerstören. Typisches Strategiespiel, oder? Deine Truppen, die du auf das Schlachtfeld schickst, die bestehen aus maximal 6 Mitgliedern. Das sind so typische Klassen, die man kennt aus so Strategiespielen und Rollenspielen. Schwertkämpfer, Magier, so Schildeinheiten, die halt mega viel Schaden können absorbieren können, fliegende Truppen und so weiter. Und jeder hat halt Vor- und Nachteile, die effektiv ist gegen andere Truppen, aber halt nicht effektiv gegen andere. So Schere-Stein-Papier-Prinzip, oder?
Aber hat es ein Raster oder kannst du sie frei bewegen?
Es hat ein Raster und jede Truppe tust du auf einem Spielfeld von 2x3 Spielfelder aufsetzen. Dann musst du halt überlegen, welche tust du wo einsetzen. Natürlich der Archer, Bogenschießer, tust du natürlich eher hinten dran oder? Und vorne dran tust du die grossen Units, die ein bisschen Damage können absorbieren können. So weit so typisch. Aber das Besondere daran ist, dass Kämpfe, wenn zwei Truppen aufeinandertreffen, die spielen sich automatisch ab. Also du hast dann wirklich keinen Einfluss mehr, was passiert. Und zuerst habe ich gedacht, das ist so vom Gameplay her, das ich gesehen habe, von den Videos, das ist so ein rundenbasiertes Spiel. Dann kannst du auswählen, okay, ich greife mit dieser Einheit, greife ich mit dem Angriff den hier an, aber das wird alles automatisch berechnet. Anhand von Statistiken, die die einzelnen Truppen haben und anhand von Spezialangriffen und passiven Fähigkeiten, die sie haben. Und das Spiel ist eigentlich, sobald du auf dem Schlachtfeld bist, musst du eigentlich schon so gut vorbereitet sein und dir schon so viele Gedanken gemacht haben, dass du durchkommst, weil du kannst dann relativ wenig ändern an deiner Truppenformation.
Also und du tust dich nur noch bewegen dann auf beim Kampf?
Genau, du tust dich bewegen und schauen, wer wo sollte in den Kampf gehen. Und alles nachher wird automatisch entschieden. Und es geht eigentlich darum, zu überlegen, wie kannst du möglichst lange Kombinationen machen mit den Truppen, die auf dem Feld sind. Zum Beispiel, ich habe einen Schwertkämpfer, der greift an automatisch, bevor er aber angreift, wird er von einem Magier unterstützt, der seinen Angriff mit magischer Kraft unterstützt und stärker macht. und nachher, wenn ich angegriffen werde, werde ich einerseits von einer Schildeinheit automatisch geschützt und nach dem Angriff werde ich geheilt vom Magier, wo mir zusätzliche Lebenskraft gibt. Und du musst halt deine Truppen dann so aufstellen, dass ja, eben, so eine mega lange Kettenreaktion kannst machen, von Angriff, die ineinander reinspielen und von defensiven Mechaniken, die ineinander reinspielen, wie du angegriffen wirst. Und es ist sehr befriedigend zu sehen, wenn so eine Strategie aufgeht, wenn du gegnerische Truppe angreifst und es einfach fertig machst, mit so geile automatische Kombinationen hast und du kannst einfach zuschauen, wie sie dezimiert wird. Und am Anfang habe ich gefunden, es ist doch nicht geil, oder? Ich will doch selber irgendwie entscheiden, wie angegriffen wird. Aber es ist mega befriedigend, wenn du dir im Voraus Gedanken gemacht hast und dann siehst, es geht auf deine Strategie.
Aber es kommt nur auf die Position drauf an, weißt du, dass zum Beispiel der Heiler die eine Person heilt. Ist einfach die, die am nächsten ist? Oder wie funktioniert denn das?
Nein, es ist jede Fähigkeit, die eine Spielfigur hat, ist an gewisse Konditionen gebunden. Das heisst, ein Magier heilt zum Beispiel einfach den, der zuerst unter 50% Lebenskraft hat. So. Okay. Oder Angreifer greift einfach den an, der direkt vor ihm auf dem Feld ist. So. Das ist immer so an Konditionen gebunden. Und Kampf ist beendet dann, wenn entweder eine Truppe ganz tot ist oder wenn alle Angriffspunkte aufgebraucht sind. Das heisst, jede Spielfigur hat Angriffspunkte und so passive Punkte und jedes Mal, wenn sie eine Fähigkeit einsetzt, wird das wie abgezogen und wenn halt kein Spielzeug mehr hast, dann ist es fertig und dann hat halt eine Truppe gewonnen und die andere verloren, aber du kannst dann auch nochmal angreifen, um sie ganz zu zerstören. So.
Hey, das ist in dem einen Strategie-Game, wo wie Civilization war, irgendwie Old Gods oder ein anderes. Es ist jetzt das gesehen, dass man ein ähnliches System hat. Du hast Civilization nachgespielt,
ja.
Aber dann in den Kämpfen haben die Truppen auch eigentlich selber gekämpft. Und aber am Anfang, wie du sie positioniert hast, ist glaube ich, das Einzige, was du gemacht hast. Aber genau das war auch wichtig gewesen, Ja, ich glaube irgendwie so. Ja, gut, aber das klingt auch mal spannend, ja.
Ja, es ist mal etwas anderes, genau. Und anscheinend gibt es später auch eine Online-Multiplayer-Arena, wo du kannst unlocken und gegen andere Leute kannst kämpfen. Da bin ich da auch sehr gespannt drauf. Aber ich glaube, von dem bin ich noch sehr weit entfernt. Aber wie gesagt, erst 6 Stunden. Aber das ist so ein perfektes Game, um immer mal wieder zwischendrin zu spielen, weil du halt so die kurzen Schlachten kannst machen. Und so. Ich glaube, das wird mein Titel lang begleiten.
Cool. Du spielst auf der Switch, ja?
Auf der Switch, genau. PS5 ja. Und Xbox ist auch verfügbar. Eben lustigerweise nicht auf PC.
Nicht auf PC, das wäre ja prädestiniert, oder?
Ja, es wäre auch... Ja, nein, ja, schon, ja, nachgeschaut, so. VanillaWare hat noch nie ein Game auf dem PC veröffentlicht. Aus Gründen. Ich weiß auch nicht.
Ja gut, das merken jetzt all die Firmen, dass sich das schon noch lohnt, das auch noch am Exkurs zu hauen.
Ja. Jetzt kann man es nicht einmal mehr schön emulieren mit Yuzu.
Scheiße. Zum PlayStation-Emulator. Gut, so kommt es wahrscheinlich auch, was auch auf dem PC geht und auch auf allen anderen Konsolen. Das heisst Manic Mechanic. Und das ist einfach, kennt ihr Overcooked?
Mhm. Yes.
Das ist das Samuel nicht. Ich habe das Gefühl, die haben das Genre ein bisschen begründet. Vermutlich hätte es noch etwas vorher gegeben. Aber das ist so, du siehst es auch von da oben, so Vogelperspektive. Und du kannst das zweite spielen und du spielst dort einen Koch, der einfach so. Früchte musst immer etwas kochen, oder? Und das heisst, du musst irgendwie Tomaten nehmen vom einen Ort, aufs Schneidbrettchen, den Knopf drücken, zack, 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 hackst sie und dann tust du so das Gericht zusammensetzen. Und einfach die Level werden dann immer so ein bisschen... Mal musst du über eine Strasse laufen, wo Autos durchfahren und oder es hat sonst Hindernisse, wird einfach immer verreckter und das Zeitdruck und so. Manic Mechanic ist genau das Gleiche, einfach bist du Mechaniker. Und am Anfang tust du einfach Autos reparieren, aber es gibt dann auch irgendwie Helikopter und U-Boot und UFOs am Schluss.
Ah ja, okay.
Das ist echt geil. So weit bin ich aber noch nicht gekommen. Und eben, du kannst es auch allein spielen. Oder eben mit insgesamt 4 Leuten. Und wirklich so eine mega herzige Grafik. Und es hat dann auch immer so ein Laufband, wo sozusagen die Ersatzteile drüber fahren. Und dann aus der Garage kommen immer die Autos, die du musst reparieren. Und du siehst dann, fällt das Auto, der Motor und eine Tür. Und es gibt meistens nur, ich glaube, 3 oder 4 Sachen, die du überhaupt kannst machen. Und 3 braucht es meistens. Und dann siehst du, brauchst das Auto, dann holst du auf dem Laufband ein Auto, bringst sozusagen zu der. Jedes Teil hat immer einen eigenen Werkstattplatz. Und zum Beispiel der Pneu, den musst du einfach aufpumpen. Und dann musst du einfach ganz, ganz schnell X drücken. Und dann bringst du ihn über zum Auto. Und du kannst eben auch, du kannst dashen, damit du dich schneller dich bewegst und du kannst das Zeug auch rühren. Also wenn's
im richtigen...
Ja, genau. Du kannst auch aus der richtigen Distanz rührst, dann kannst du ihn direkt ins Auto hineinrühren. Und das, ich habe es eben nur mit dem Sohn gespielt, darum haben wir nicht so gut... Das war ein mittelmäßiges Team. aber ich glaube, du könntest auch den anderen anrühren, weißt, sozusagen zum Ketten erstellen. Weil es ist ein absolutes Multiplayer-Game.
Oder so, also eben, und es ist schon so wie Overcooked konzipiert, dass man, wenn man gut will sein, wirklich mega muss koordinieren und miteinander arbeiten, oder so.
Genau, weil du kommst dann, du musst immer sozusagen eine gewisse Anzahl Punkte, Autos flicken oder Fahrzeuge flicken, dann irgendwie so Zahnrädchen freischaltest, um wiederum neue Figuren und so freischalten.
Und also ein bisschen ein Ausrasterspiel eigentlich.
Ja.
Hey, ja, genau, so das Overcooked war auch so gewesen, völlig chaotisch. Eben, da habe ich es jetzt noch gar nicht so lange gespielt. Vor allem, ich müsste es nochmal noch mit den Kollegen spielen. Und genau, eben, die Minigames sind dann einfach noch ein bisschen unterschiedlich. Eben, beim Aufpumpen musst du einfach nur X drücken. Beim einen, weißt du, das war, glaube ich, beim Sprayen von der Türen. Da musst du immer mit dem Analog-Stick irgendwie wie so einen halben runden Kreis aufladen. Es sind einfach unterschiedliche Bewegungen, die musst du machen an diesen verschiedenen Stationen. Und manchmal kommt auf dem Laufband aber auch so ein goldiges Ersatzteil, das kannst du direkt reinschwarten. Einfach nur lustig. Es sind mega schöne Animationen. Die Figuren, die du wählen kannst, gibt es, weißt du, von irgendwelchen Mumien zu Aliens. Die sind einfach kreativ aus, super für Kinder. Und ich habe es mit dem Sohn gespielt, das ist irgendwie 3. Und er hat es immerhin geschafft, zum Laufband laufen und dann irgendwie zur Station dann X drücken. Und ist okay. Das zweite haben wir es dann geschafft, wenigstens 1 Zahnrädchen von 3 zu holen. Hat das auch funktioniert. Und ich finde, sie sind so befriedigend, die Games. Also meistens Zumindest am Anfang, bis sie dann stressig und hure nervig
werden. Bis man sich dort hineinsteigert und wütend wird. Es gibt auch so ein lustiges Video von so einem Ehepaar, glaube ich, wo Overcooked spielt. Und die Frau dreht einfach durch, steht auf und schreit den Mann an und zeigt so auf dem Bildschirm, was er falsch gemacht hat. Also wirklich so, das ist so ein geiles Spiel, wo du wirklich so kannst hineinsteigern und wütend werden, weil es der andere nicht gut gemacht hat. Das ist lustig. Ja.
Weil es ist wirklich so, du musst wirklich zusammenarbeiten und irgendwie die Posten übernehmen. Und dann, wenn es gut funktioniert, ist es huere geil. Und dann wieder so, wieso lässt du immer den Scheiß keier? Und wieso gehst du nicht dort an? Es ist so logisch, dass du dort an musst gehen. Ja, das ist super, wirklich. Manic Mechanic heisst das. Und jetzt weiss ich gar nicht, shit, wann kommt das raus? Heute ist nämlich nur ein Embargo. Aber sonst kommt es vermutlich in den nächsten Tagen. Sorry, ich habe jetzt gar nicht nachgeschaut. Ja, Manic Mechanic kann ich jedenfalls empfehlen. Ist ein super witziges Spiel. Ja. Und dann wären wir schon wieder am Ende von unserem Podcast. Und ich danke euch allen fürs Mitmachen und allen anderen fürs Zulassen. Und bis in der Woche. Tschüss miteinander.
Tschüss.
Ciao zusammen.